Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einer Veranstaltung des SCM-Verlags. Mein Name ist Hans-Werner Durau, ich bin Verlagsleiter des SCM-Verlags. Und wir möchten Ihnen heute eine Autorin vorstellen, die Sie vielleicht auch schon kennen. Annette Schuldner. Annette Schuldner ist eine Konservative aus Leidenschaft. Und deswegen hat sie ein Buch veröffentlicht, das heißt, ehrlich gesagt, noch nicht ganz veröffentlicht. Wir haben vorab Exemplare da. Konservativ, warum das gut ist. Annette Schuldner ist bekannt geworden. Ja, bundesweit waren das zwei Ereignisse. Einmal eine sehr umstrittene Diskussion auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin im vergangenen Jahr, als AfD-Mitglied damals noch. Und kam ein Paukenschlag, nicht lange nach der letzten Bundestagswahl, der Austritt aus der AfD, weil Sie, Frau Schuldner, mit der Partei und den Werten und dem Umgang und so weiter nicht mehr so zurechtkamen. Darüber wollen wir gleich einiges hören, aber zunächst einmal, vielleicht können Sie, kennt nicht jeder Sie, einfach mal Ihren Werdegang kurz schildern, wie Sie dazu gekommen sind, wo Sie jetzt stehen, damit auch alle informiert sind.
Ja, ich bin seit meiner Jugend politisch engagiert. Ich habe mit 15 in der Jungen Union angefangen, so klassische Laufbahn für Jugendliche, die sich politisch engagieren. Also Stadtverbandsvorsitzende, Kreisvorsitzende, stellvertretende Bezirksvorsitzende und so weiter. Habe dann später im Studium mich für die CSU, ich habe da in Bayern gelebt, engagiert. Habe mich aber besonders während der Regierungszeit Merkel geärgert, dass die CDU immer mehr von ihrem konservativen Profil verloren hat. Es war nie eine rein konservative Partei, aber selbst das bisschen Konservatismus ging noch verloren. Habe 5 Jahre mit mir gerungen, ob ich rausgehe, und habe es dann 2013 getan und bin kurz danach Mitglied der AfD geworden, die da gerade in Gründung war, in der Hoffnung, dass hier eine neue große konservative Kraft für das Land entsteht. Und war knapp 5 Jahre sehr engagiertes Mitglied der Partei. Allerdings an einem Punkt, wo ich dachte, das, was ich von der Partei erwartet habe, große konservative Volkspartei zu werden, die Kurve kriegt sie nicht mehr, weil ich mich eben dem Konservatismus verschrieben habe. Ja, an der Stelle bin ich dann rausgegangen.
Nun ist konservativ ja so ein Schlagwort, ein Grundwort der Politik. Aber was verbinden Sie denn persönlich mit dem Wort konservativ?
Wenn Sie den Begriff als solches nehmen, heißt er erstmal so viel wie Bewahrung. Das heißt, es sollen Traditionen, es sollen ewige Werte bewahrt werden. Das heißt nicht, dass man keinerlei gesellschaftliche Reformen begehen kann, aber man schaut sehr sorgsam, ob man Dinge reformiert, die dann wirklich besser sind. Und das, was man reformiert, muss belegen können, dass es besser ist. Und die Dinge, die sich bewährt haben in der Gesellschaft, an denen hält man einfach mehr fest.
Aber trotzdem ist ja der Konservatismus in den letzten Jahren und Jahrzehnten in einen gewissen Legitimationszwang geraten, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist sehr leider. Das ist eher international, in ganz besonderer Weise in Deutschland leider, weil, wie soll ich sagen, aus dem linken politischen Milieu gesagt wurde, der Konservatismus wäre zu dicht an dem, was dann zum Nationalsozialismus geführt hat. Und vor dem Hintergrund hat man gesagt, auch schon der Konservatismus ist schlecht, und hat ihm immer mehr die Diskursfähigkeit entzogen. Wobei ich Ihnen sagen muss, so wie ich Konservatismus verstehe, ist es so ziemlich das größtdenkbare Gegenteil zum Nationalsozialismus. Besonders bewahrend war der Nationalsozialismus nämlich wirklich nicht.
Ja, und was ist denn für Sie typisch konservativ? Für was treten Sie denn ein, oder wo glauben Sie, dass der Konservatismus stärker werden muss?
Naja.
Oder stärker vertreten werden muss?
Ich wünschte ihn mir in allen gesellschaftlichen Belangen stärker. Ich finde es so bedauerlich, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung, ich sage gar nicht, es ist die Mehrheit der Bevölkerung, aber etwa ein Drittel sich konservativ sieht und politisch so gut wie keine Repräsentanz hat. Ein bisschen in Bayern, im Rest Deutschlands, in 15 anderen Bundesländern eigentlich gar nicht. Und insofern finden wir in allen Bereichen kaum noch statt. Auf politischer Ebene zumindest, aber es gibt Themen, wo ich das ganz besonders bedauerlich finde. Das ist im weiteren Sinne um das Thema der Familienpolitik. Das ist, wenn es um den Lebensschutz geht, um das Recht der ungeborenen Kinder auf Leben. Ja, das ist ein ungeborenes Kind, ist ein Mensch und hat ein volles Menschenrecht auf Leben. Und das Bewusstsein gibt es bei uns in der Gesellschaft bei ganz vielen Menschen überhaupt nicht mehr. Also ich finde, da merkt man in ganz schlimmer Weise, wir haben gerade im letzten Jahr über 100.000 Abtreibungen wieder gehabt. Wir sprechen über die Abschaffung des 219a. Ja, was das weiß jeder, zu wiederum noch mehr Abtreibungen führt. Das ist ganz, ganz gruselig und das ist so menschenverachtend. Und da fehlen Konservative im Diskurs ganz besonders.
Ja, Sie sind nicht nur konservativ geworden, sondern auch geprägt von Ihrem Elternhaus, von Ihrem Hintergrund her. Stark christlich geprägt, mit hohen moralischen Werten. Das alles ist auch in dem Buch zu lesen. Ein Beispiel, was ich besonders interessant fand in Ihrem Buch, war Ihr Großvater, der nie lügt, der nie gelogen hat. Die ganze Familie hat überlegt, hat der Großvater jemals gelogen? Nein, er hat nicht gelogen. Es wusste jeweils, zumindest ist nicht rausgekommen, aber er galt als jemand, der nie lügt. Welche Konsequenzen hat denn dieses nie lügende Vorbild für Sie privat, aber auch für Ihr politisches Agieren?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, zumindest bei Menschen, die ich sehr gut kenne, kenne ich keinen zweiten wie meinen Großvater. Insofern ist mir bewusst, dass er ein fast unerreichbares Ideal ist. Aber er ist natürlich ein Ideal und er ist jemand, wenn man immer so hört, jeder Mensch lügt dutzendfach an jedem Tag und das sei ganz normal, dann denke ich an meinen Großvater. Und alle Menschen, die ihn gut kannten, sagten, sie wissen kein einziges Mal in Jahrzehnten, dass er wirklich gelogen hat. Und das ist schon etwas, nach dem man sich strecken kann. Ich kann nicht sagen, und ich kenne auch niemanden, der da meinen Großvater erreicht, aber das ist natürlich ein Ideal und es ist auch ein Mensch, der mir mit auf den Weg gegeben hat, gerade zu bleiben, auch wenn es schwierig ist, gerade zu bleiben.
Sie haben in Ihrem Buch auch die Benachteiligung konservativer Schüler erwähnt in der Schule. Das ist eine Sache, die Sie selbst erlebt haben, die Sie aber auch bei anderen erleben. Wie drückt sich das Ihrer Ansicht nach aus?
Naja, das eine ist, dass Sie bei Leuten, je nach ihrer politischen Position, eine Tendenz haben zu bestimmten Berufswegen. Also Sie haben häufig Konservative, die Wirtschaft studieren oder Jura, und Sie haben häufig Leute aus dem linken oder linksliberalen Milieu, die in den Bereich Medien gehen oder in den edukativen Bereich. Und insofern haben Sie schon vergleichsweise viele Lehrer, die eher links denken, und das spielt natürlich dann auch im Unterricht eine Rolle. Auch wenn Sie merken, an der Veränderung der Bildungspläne, ja, merkt man einfach, dass die Schule ein bisschen linkspolitisch ist, obwohl sie neutral sein sollte. Leider kommt das manchmal durch und konservative Schüler kriegen das auch manchmal zu spüren. Ich hatte auch eine ganze Reihe von Lehrern, die sehr gut waren als Lehrer, die links waren, die das aber nicht haben raushängen lassen. Aber es gab eben auch Lehrer, bei denen man gemerkt hat, dass sie bei konservativen Schülern, gerade die das auch nach außen ein bisschen getragen haben, wirklich Kontra gegeben haben und unfair wurden. Und ich kann ein Beispiel nennen, das war bei mir in der Oberstufe ein Deutschlehrer, ein Leistungskurslehrer. Und ich hatte bei mir im Kurs Leute, die sich wirklich auch bei der Grünen Jugend und weit links engagierten und die zu mir sagten, du musst zum Direktor gehen, das ist nicht mehr zu ertragen, was der mit dir macht. Das haben die mir wörtlich gesagt, weil das war, also er kam regelmäßig in den Unterricht, erzählte irgendwas, was die Kohl-Regierung gemacht hat und fing an, mich zu beschimpfen. Ich meine, ja, ich war aktiv in der Jungen Union, aber das war schon ein bisschen ungewöhnlich und das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Also es ging, um das ganz klar zu sagen, das ging auch umgekehrt nicht. Ich kenne zwar solche Fälle nicht, aber in der umgekehrten Form ging es genauso wenig, um das ganz klar zu sagen. Politik in dieser Form hat in der Schule nichts zu suchen.
Gut, darüber könnte man noch diskutieren. Aber ich denke, es ist Zeit, dass wir mal eine Passage aus dem Buch hören, noch aus dem starken Bereich der Ihrer persönlichen Prägung. Mhm. Sie sind ja eine unerschrockene Frau, jemand, der seine bzw. ihre Meinung sagt. Und das hat ja auch mit ganz glaubens- und meinungsstarken Vorbildern zu tun. Und eines davon ist Ihr Onkel gewesen.
Ja. Ja, genau genommen der Bruder meines Großvaters, mein Großonkel. Ja, ein bisschen aus meiner, ja, für mich natürlich prägenden Familie. Meine Eltern waren Gideons, das kennen Sie vielleicht, das sind die Leute, die die Bibeln verteilen in Krankenhäusern und Schulen und Hotels und so weiter. Da fange ich an. Die Gideon-Arbeit war meinen Eltern sehr wichtig. Es standen immer wieder etliche Kartons mit Bibeln bei uns im Keller, die verteilt werden mussten. Manchmal wurden die Bibeln abgelehnt, aber viel häufiger gab es positives Echo. Es war zeitweise mühsam, aber nie gefährlich. Nicht hier. Jemand, der den schweren Weg ging, war Onkel Fritz, einer von Großvaters älteren Brüdern. Wir alle mochten Onkel Fritz und freuten uns, wenn er mal wieder bei meinen Großeltern zu Besuch war. Da es für ihn auf der Strecke lag, kam das mindestens alle paar Wochen vor, mitunter auch zweimal im Monat. Wie alle anderen war ich erleichtert, wenn Onkel Fritz auf der Rückreise nach Hause bei uns Halt machte, saß meistens still auf dem Sofa und hörte seine Geschichten, die, die uns froh machten und die, die so entsetzlich waren, dass man sie nie mehr vergessen konnte. In den späten 70ern, frühen 80ern war ich noch im Grundschulalter. Der Kommunismus, diese entsetzliche Ideologie, die sogar noch mehr Menschenleben forderte als der so grauenhafte Nationalsozialismus, hielt unter anderem Osteuropa in seinem Würgegriff. Das worttreue Christentum war in seiner Geschichte für Extremisten oft unerträglich, besonders für jene, die den Menschen selbst zu vergöttlichen suchen und das Himmelreich auf Erden schaffen wollen. Christen hinter dem eisernen Vorhang hatten es in unterschiedlichen Graden schwer. Es gab bei den Kommunisten und Sozialisten fast jede erdenkliche Strategie, um das Christentum zur Strecke zu bringen. Zu den besonders brutalen Ländern für Christen gehörte die Sowjetunion selbst. Gott hatte Onkel Fritz, als er etwa 60 Jahre alt war, aufs Herz gelegt, die vom Kommunismus verfolgten Christen in der Sowjetunion zu unterstützen. Also lernte Onkel Fritz fleißig Russisch und bereiste immer wieder die Sowjetunion, wobei er logistisch unterstützt von einem Missionsunternehmen Gemeinden der christlichen Untergrundkirche besuchte und dort als Laienprediger sprach. Für die verfolgten Christen war es ein wichtiges Zeichen zu erleben, dass man sie im Westen nicht vergessen hatte. Doch Onkel Fritz tat mehr als das. Er schmuggelte in großer Menge Bibeln in die Sowjetunion. Denn wie soll ein Christ Gottes Wort leben können, wenn er es nicht kennt und selbst studieren kann? Staatlicherseits waren die Sowjets auf die Reisetätigkeit von Onkel Fritz aufmerksam geworden, doch wenn er durchsucht wurde, wusste man entweder nicht um das entscheidende Versteck im Wagen oder Onkel Fritz hatte schon alle Bibeln abgeliefert. Wir waren stets im Gebet bei ihm, wissend, dass er jederzeit in einem sowjetischen Gefängnis verschwinden oder getötet werden konnte und waren dankbar, dass Gott in mehr als einer Situation den Polizisten in klarem Blick zu nehmen schien. Onkel Fritz wurde einige Male festgenommen und wurde vereinzelt sogar ins Hauptquartier des KGB nach Moskau gebracht. Doch Gott sei Dank gelang es nie, ihm etwas nachzuweisen und man ließ Onkel Fritz jedes Mal wieder frei. Aber jedem von uns war bewusst, dass es auch anders kommen konnte und wie brutal das kommunistische System war. Auf seinen Reisen fuhr Onkel Fritz zu einer kleinen Untergrundgemeinde von neuen Christen, die sich sehnlichst wünschten, Gott mit Musik die Ehre geben zu können. Diese Gemeinde besuchte ein älterer Herr mit seiner kleinen Enkelin. Der Mann konnte Geige spielen, hatte aber kein Instrument mehr. Onkel Fritz brachte der Gemeinde daher eine Geige und Notenblätter mit christlichen Liedern. Die Freude der kleinen Gemeinde über dieses herbeigesehnte Geschenk kannte keine Grenzen. Doch irgendwie erfuhr sehr kurz danach der KGB von dieser Gemeinde und stürmte den Gottesdienst. Sofort wurden die Notenblätter konfisziert und die Geige zerschlagen. Um sicherzugehen, dass der alte Herr nie wieder ein christliches Lied auf einer Geige spielen würde, wurden ihm von den Schergen des sowjetischen Geheimdienstes die Hände mehrfach gebrochen, regelrecht zertrümmert und ihm Säure ins Gesicht geschüttet, wodurch er erblindete. Seine Enkelin führte ihn zwar später noch zu geheimen Gottesdiensten, doch er war ein gebrochener Mann. Wenn wir Geschichten wie diese hörten, litten wir aus tiefstem Herzen mit den verfolgten Christen. Wir waren immer dankbar, wenn Onkel Fritz wieder gesund bei uns saß, auch wenn wir wussten, dass er in 2 Wochen vielleicht wieder alles riskieren würde, um Menschen in der Finsternis des Kommunismus das Licht der frohen Botschaft Gottes zu bringen.
Ja, das sind tiefprägende Gestalten in Ihrem Leben, in Ihrer Familie. Bevor wir zum Thema AfD nun kommen, noch eine Frage vorab, hat mit dem Thema Glaube und Politik zu tun. Sie erwähnen in Ihrem Buch es als wohltuend, wenn in Predigten nichts Politisches oder Parteipolitisches zu hören ist. Mhm. Wie kommen Sie zu dieser Meinung?
Um zwei Dinge zu unterscheiden, weil ich da häufig missverstanden werde. Ich sage Christen immer, und das sage ich nicht in eine Richtung, sondern in jede Richtung, ich sage Christen immer, dass sie sich in unsere Gesellschaft einbringen sollen als Christen. Also wenn ich so verstanden werde, als sagte ich, Christen sollen sich nicht einbringen, ganz im Gegenteil. Aber ich meine, sie sollen es nicht unmittelbar in der Kirche tun im Sinne von Tagespolitik. Ich glaube, in einer normalen Gemeinde haben Sie Menschen mit unterschiedlichem politischem Hintergrund. Und das Wichtigste, was unser Auftrag ist als Christen, ist, dass Menschen das Evangelium verstehen. Und selbst in unserem Land, wo Sie so leicht Informationen kriegen, kennen so viele Menschen die Bibel schlecht und verstehen das Evangelium nicht. Also die Kirchen haben gut damit zu tun, das zu vermitteln, auch im eigenen Land Mission zu bringen. Und ich sage nicht, dass Politik in gar keiner Weise stattfinden soll. Es gibt Grundfragen, die, weil wir ja auch in dieser Gesellschaft leben, auch mal den Gottesdienst berühren können. Aber manchmal haben sie das Gefühl, das Evangelium ist in Gottesdiensten nur noch Beiwerk und es wird wirklich Tagespolitik gemacht. Und ich finde es ganz schwierig, egal aus welcher Richtung es kommt, wenn ein Pastor im Prinzip Parteipolitik von der Kanzel macht. Und ich sage Ihnen, ich habe das häufig erlebt aus der linken Richtung, aber ich habe zum Beispiel auch mal einen katholischen Gottesdienst in Regensburg besucht, wo der halbe Gottesdienst Werbung für die CDU. Das war für die CDU. Es ging da um eine Bundespräsidentenwahl. Und da wurde gesagt, warum der gewählt werden sollte, also von der Bundesversammlung. Und das fand ich auch ganz falsch, obwohl es mir politisch nahe stand. Christen sollen sich politisch einbringen. Auch Geistliche haben die Möglichkeit natürlich, sich politisch einzubringen. Aber die Kanzel ist der Bereich des Evangeliums und nicht der Tagespolitik.
Ja, das ist auch ein klares Statement. Dann kam es dazu, dass Sie sich wirklich stark politisch engagiert haben und haben dann gehofft, die AfD sei Ihre Partei. Und wie das so kam, da haben wir eine zweite Passage, ja, die Frau Schuldner Ihnen vorlesen wird.
Ich war enttäuscht. Enttäuscht von einer Politik, die dem Namen nach christlich und konservativ ist, aber inhaltlich damit kaum noch zu tun hat. Enttäuscht von einem Ausverkauf konservativer Werte, einer Absage an bewährte Strukturen, ohne sie um ihrer selbst willen hochzuhalten. Ein Weg, den die CDU schon lange eingeschlagen hatte und der 2017 in der Billigung der Ehe für alle einen drastischen Höhepunkt fand. Doch schon deutlich früher stand für mich fest, dass sich für mich etwas ändern musste. Nach langem Ringen, gut 5 Jahre lang, trat ich dann Anfang April 2013 endgültig aus der CDU aus und 6 Tage später der Alternative für Deutschland bei. Fast 5 Jahre lang hatte mich immer wieder die Frage beschäftigt, wie lange es für mich als Konservative noch gerechtfertigt sein konnte, die CDU zu unterstützen. Zählte man die aktive JU-Mitgliedschaft und die Zeit in Bayern bei der CSU mit, seit Januar 1989 getan hatte. Nun war ich also wirklich gegangen und einer neuen Partei, das war vor der Gründung am 14. April, beigetreten. Mir war klar, dass es im Gründungsprozess einer Partei, falls es überhaupt erfolgreich verlief, Unebenheiten geben würde. Die im Bundestag tatsächlich repräsentativ abgebildete Meinungsbreite war längst sehr viel schmaler als die politische, auf dem Grundgesetz fußende Meinungsvielfalt bei deutschen Wählern. Das, was an Abbildung des Wählerwillens im Parlament fehlte, zum Schaden der Demokratie, wenn man es ernst meint, mit ihrer Repräsentativität, gegenüber die Breite einer Partei hinaus. Wähler, die im sozialistischen Wählerlager zu Hause waren, waren gut bedient. Doch bereits für freiheitlich denkende Menschen, die ihre Position ernst nahmen, konnte es keine Zufriedenheit mit der aktuellen EU- und Europolitik geben, schon gar nicht aus deutscher Sicht. Aber es fehlte unter den Spitzenfunktionären der FDP, Frank Schäffler und wenige weitere Mitstreiter ausgenommen, an Einsicht und Mut, hier gerechtfertigte Kritik zu üben. Für die Konservativen jedoch sah es ganz dürftig aus. Selbst wenn die CSU noch gelegentlich Programm für diese Zielgruppe machte, ja selbst wenn dieses Programm allen Wünschen der Konservativen immer optimal entsprochen hätte, war es ein Wahlangebot in und aus nur einem von 16 Bundesländern. Eine klassisch konservative, bundesweit antretende Volkspartei war unglaublich überfällig, doch war auch ein sinnvoller Kompromiss denkbar, der sich daran orientierte, was konservativen und liberalen Wählergruppen besonders wichtig ist. Liberale Wähler bewerten das Thema Wirtschaftspolitik in Umfragen häufig als überragend wichtig für sich. Verschuldung, Finanzen und Steuern spielen bei ihnen ebenfalls eine große Rolle. Konservativen Wählern hingegen sind gesellschaftspolitische Fragen oft sehr wichtig, besonders Familienpolitik. Auch Fragen zu Identität, Patriotismus, Leitkultur und rund um Einwanderung gehören zu den Hauptthemen. Genauso die Bewahrung des Christentums und natürlich auch stark die innere Sicherheit. Unter Berücksichtigung dieser Themenschwerpunkte hätte man also recht gut mit der jeweils anderen Gruppe eine Partei bilden können. Mancher mag diese Idee geteilt haben. Die AfD machte eine Weile den Eindruck, sie wolle aber eine Art eierlegende Wollmilchsau sein und das gesamte Parteienspektrum ansprechen. So sehr ich es aus grundsätzlichen Erwägungen für richtig halte, dass die verschiedenen Wählergruppen, sofern es sich nicht um Extremisten handelt, mit ihrer jeweiligen Position parteipolitisch repräsentiert sind, gab es nun wirklich schon genug linke Parteien. Dass die AfD neben konservativen und Wirtschaftsliberalen annähernd das ganze Parteienspektrum zu adressieren versuchte, darunter intensiv auch linke Wähler, machte mich alles andere als glücklich, denn die Repräsentationslücke war im konservativen, nicht im sozialistischen Spektrum. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich während des ersten AfD-Jahres mit einem der Bundessprecher der Partei, Herrn Professor Lucke, hatte. Ich sagte ihm, dass es für die AfD nicht funktionieren könne, alle Wähler von rechts der CSU bis zur Linken anzusprechen. Das war viel zu breit. Dazwischen lagen zu viele unterschiedliche Interessen, teilweise geradezu entgegengesetzte Perspektiven. Man könne all diese Richtungen nicht unter einen Hut bringen. Es würde erhebliche Machtkämpfe geben, parteiinterne Gruppen würden unterliegen und sich betrogen fühlen. Auch würden wieder einmal Wähler zurückgelassen werden, die zu Recht empfinden würden, dass sie getäuscht wurden. Ich hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich die AfD als klar konservative Partei sah. Vielleicht war es sogar tröstlich gemeint, aber mich erschreckte Lukes Reaktion, der nach meinem Eindruck eine Art von Partei quer zu den übrigen Parteien bilden wollte. Jedenfalls sagte er mir, Linke seien auch strukturkonservativ. Na wunderbar. Meine Vorstellung einer konservativen Partei war dagegen nicht sozialismusaffin. Ich wollte, dass wir eine Partei schaffen, die die Bürger, die sie gewählt haben, wirklich so gut wie möglich repräsentiert. Nicht im Sinne von vor der Wahl versprochen, dann gebrochen. Keine Partei der leeren Phrasen, damit die Menschen erstmal ruhig sind und Veränderungen akzeptieren, bis diese so festgezurrt sind, dass es kaum möglich ist, sie rückgängig zu machen, obwohl sich die Parameter der fraglichen Situation in der Realität anders darstellen.
Ja, Sie haben schon von Anfang an eigentlich schon Probleme gesehen. In der Partei war nicht alles Gold, das haben Sie ja schon sehr realistisch wahrgenommen. Dann haben Sie sind Sie ja selbst auf die Idee gekommen, eine christliche Sammlungsbewegung in der Partei zu gründen, die Christen in der AfD. Was war da Ihre Motivation?
Das war ein ganz naheliegender Gedanke seit dem Eintritt in die Partei. Es gibt in der CDU den evangelischen Arbeitskreis, der riesengroß ist, allerdings für diese Größe kaum in Erscheinung tritt, aber jedenfalls war ich da Mitglied gewesen und für mich war es ganz naheliegend, dass eine bürgerliche Partei auf jeden Fall eine christliche Vereinigung hat. Also ein Netzwerk, in dem Christen zusammenkommen und sich überlegen, wie sie christliche Positionen durchbringen. Zumindest in Europa ist Konservatismus immer auch christlich. Das heißt nicht, dass nur Christen konservativ sind, aber wenn wir unsere Kultur bewahren wollen, dann gehört das Christentum dazu. Was bedeutet, dass auch konservative Nichtchristen normalerweise Sinn für die christliche Kultur haben. Und wie gesagt, die wollte ich unterstützt sehen durch eine christliche Vereinigung und habe deswegen gleich 2013 in den ersten Monaten Kontakt zu Professor Lucke aufgenommen und ihm die Gründung einer christlichen Vereinigung vorgeschlagen. Er war auch sofort dafür. Also es war merklich, dass weder er noch der Bundesvorstand bisher Überlegungen in der Richtung hatten. Aber es war keine schwere Überzeugungsarbeit, sondern es gefiel ihm gleich. Und ja, wir standen kurz vor der Bundestagswahl. Ich hatte mit ihm eine längere Autofahrt. Wir hatten so grundsätzliche Dinge besprochen. Dann war erstmal ein paar Wochen Pause, weil, wie gesagt, Bundestagswahl gemacht werden musste und so. Und dann kriegte ich aber ein paar Wochen später Rückmeldungen, dass ich vom Bundesvorstand die Gründungsbeauftragte der Christen in der AfD war. Und von da an ging es dann los.
Ja, im Vorgespräch hatten wir darüber mal diskutiert, warum Menschen überhaupt AfD wählen. Und da haben Sie etwas Interessantes gesagt, dass es im Osten und im Westen Unterschiede in der Motivation gibt. Und das könnten Sie vielleicht nochmal für unser Publikum wiederholen.
Ja, ich finde es immer interessant, wenn ich darüber lese, warum im Osten so viel stärker AfD gewählt wird. Und einige der Bewertungen sind partiell richtig. Manche finde ich ganz hanebüchen, aber ein ganz wichtiger Moment wird nie angesprochen, nämlich dass die Hauptsorge, dass der Staat sich fehlentwickeln könnte, im Westen anders ist als im Osten. Die meisten Menschen im Westen sind geprägt auch durch die Frankfurter Schule und durch die Entwicklung der Alt-68er und so weiter, dass ihre größte Sorge ist, dass wir eine Art neuen Nationalsozialismus kriegen könnten. Und insofern ist das staatliche Bemühen darauf ausgerichtet, alles, was etwaig in die Richtung gehen könnte, zu vermeiden. 72 Jahre ist der Nationalsozialismus her. Das heißt, also er ist unbedingt Teil unserer Erinnerungskultur, aber man muss bedenken, im Osten, 28 Jahre erst ist es her, dass die DDR zusammengebrochen ist. Ja, und das haben die Menschen noch erlebt. Und ohne Zweifel war die DDR eine sanftere Diktatur als der Nationalsozialismus, das kann man ja wirklich nicht anders sagen. Gleichzeitig war es auch eine Diktatur. Es gab die Stasi, die Leute bespitzelt hat. Es gab keine Meinungsfreiheit. Und die Angst vor einer sanften Diktatur, wo man nach außen etwas sagen kann, auch heute hört man, ich kenne so viele Leute, die bestimmte Dinge gesagt haben, die eigentlich auf dem Boden des Grundgesetzes sind und dafür wirklich ganz viele Repressionen erlebt haben, die ihren Job dafür verloren haben. Also ganz, ganz krasse Geschichten. Und das dürfte eigentlich so nicht sein. Und wohlgemerkt, ich rede von Positionen, die das Grundgesetz zulässt. Und die Sorge im Osten ist einfach eine vor einer sanften Diktatur, die Meinungsfreiheit begrenzt. Und da die AfD eine Partei ist, die immer gesagt hat, okay, man muss bestimmte Dinge sagen können, ja, und wir wollen keine Political Correctness, spricht das in viel höherem Maße die Wähler im Osten an.
Ja, das sind interessante Aussagen. Wir müssen jetzt langsam auf den Schluss zu steuern, aber eine wichtige Frage möchte ich natürlich noch stellen. Warum ist denn die AfD nun nicht mehr Ihre Partei? Warum fühlen Sie sich jetzt nicht mehr dort gut aufgehoben?
Es gab immer einen Teil der Partei, der sich radikal äußerte. Mir war klar, in der Frühphase so einer Partei, die muss sich erstmal sortieren. Aber man muss merken, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn ich heute die AfD betrachte, ich kenne die Partei gut von innen und ich kenne da sehr anständige, gute Leute drin. Und die Mehrheit der Partei besteht nicht aus Radikalen, aber es gibt ganz viele Konservative, die sich mittlerweile dem ultrarechten Flügel, dem Höcke-Flügel beugen. Das heißt, der ist gewissermaßen tonangebend. Der kann noch nicht ganz und gar machen, was er will, aber er kann praktisch alles verhindern. Und Leute, die Ehrgeiz haben oder die glauben, bestimmte Themen müssen adressiert werden, und das macht nur die AfD, die beugen sich mittlerweile diesem Höcke-Flügel. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, man hört immer ganz viel dann von der Einheit der Partei und sonst würde die Partei untergehen. Ich glaube, die Zukunft der Partei, um eine konservative bürgerliche Partei zu werden, wäre gewesen, dass man diesen Kampf geführt hätte gegen die Ultrarechten. Und das wird eben nicht mehr gemacht. Und ich sage Ihnen, es reicht mir nicht auf die Dauer, wenn die Partei ihren Status quo bewahrt, sondern es muss in die richtige Richtung gehen. Das sehe ich nicht mehr und deswegen bin ich rausgegangen.
Ja, dies und vieles mehr finden Sie in dem Buch von Antje Schuldner. Wir haben eine kleine Überraschung für Sie. Das Buch ist offiziell noch nicht erschienen. Wir haben ein gekürztes Vorab-Exemplar für Sie, gratis, sofern Sie es möchten. Das können Sie dort drüben an dem Stand Leseinsel Religion sich abholen und Frau Schuldner würde es auch auf Wunsch signieren. Der Vorrat ist begrenzt, aber herzliche Einladung, dass Sie das Exemplar mit nach Hause nehmen. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank aber auch Annette Schuldner für die Einblicke.
Auch ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Freude auf der Messe. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.